Wir wollen weiterfahren mit der Predigtserie Mein Gebetsleben. Thema heute das Gebetsleben von Gerhard Terstegen, der zweite Teil. Und wir hatten ja in der letzten Predigt gesehen, wie dieser Gottesmann, Gerhard Terstegen, sein Gebetsleben gestaltet. Seine Hauptpunkte sind Bitte, Fürbitte, Dank und Anbetung. Als wichtiger Aspekt haben wir uns dann noch dem Herzensgebet gewidmet, also diesem ganz persönlichen Gebet, wo wir mit Jesus beten, der ja in unserem Herzen wohnt, und ihn dort auch suchen. Heute dürfen wir zusammen entdecken, dass das Gebetsleben von Terstegen noch weit über diese vier Hauptpunkte hinausgeht und sehr vielschichtig aufgebaut ist. Wir beginnen mit dem schweigenden Gebet, Matthäus 6,7. Wenn ihr aber betet, sollt ihr kein unnützes Geschwätz machen wie die Heiden, denn sie meinen, dass sie um ihrer vielen Worte willen Erhörung finden werden. Auch Terstegen bringt seine Anliegen im mündlichen, klar formulierten Gebet vor Gott. So wird auch für uns das mündliche Gebet die Regel sein dürfen. Aber neben dem mündlichen, klar formulierten Gebet kennt Terstegen noch das schweigende Gebet, das Gebet ohne Worte. Terstegen formuliert es so: Erinnere dich öfters unter deinem Werk bei Menschen und allein auf eine kindliche Weise der herrlichen und liebreichen Gegenwart Gottes. Neige und erhebe nun und dann dein Herz zu ihm und rede dich mit ihm auf eine stumme Weise. Sagt ihm alles auch ohne Worte, ebenso kindlich und offenherzig, als ihr es gegen einen guten Freund tun würdet, wenn er bei euch wäre. Bezeugt ihm durch die stumme Herzenssprache, dass ihr alles nicht für euch selbst, sondern nur für ihn tun wollt. Das ist ein Originalzitat von Gerhard Terstegen. Er redet von einer Schule des Stillschweigens. Der Herr bringe all das Unsere zu einem tiefen Stillschweigen vor seiner liebenswürdigen Gegenwart. Am Schweigen werden die erkannt, die Gott im Herzen tragen. Das schweigende Gebet. Ich weiß nicht, wer das praktiziert von uns. Es ist eine Form des Gebetslebens, die auch ihren Platz haben darf, wo man einfach stille ist und auf Gott hört. Das immerwährende Gebet, 1. Thessalonicher 5,17, betet ohne Unterlass. Diese bekannte Aufforderung des Apostel Paulus hat Terstegen nicht nur selbst treu und vorbildlich befolgt, sondern er hat sie auch zum Gegenstand vielfacher Mahnungen in seinen seelsorgerlichen Briefen werden lassen. Immer wieder betont er gegenüber den Empfängern, betet fleißig und betet viel, liebet das Gebet. Dein stetes Geschäft vom Morgen bis zum Abend sei beten. Lasse dein Herz immer mit Gott reden. Lasst keine Gelegenheit vorbeigehen, euren besten Freund, der in euren Herzen wohnt, fleißig zu besuchen. Das Gebet darf niemals unterlassen werden, sonst besteht die Gefahr, dass wir in Ohnmacht, Finsternis und Elend geraten. Wie besteht doch die Gefahr, dass wir das Gebet unterschätzen? Seine Kraft, seine Auswirkungen auf unser Leben und das Leben unserer Mitmenschen. Wer praktiziert dieses fortwährende Gebet, dass wir immer wieder betend vor Gott sind? Dann die heilige Stille, Zephania 1,7, Stille vor Gott, dem Herrn. Terstegen wusste als Seelsorger um die Bedeutung der Stille oder der Einsamkeit, wie er gerne sagte, für unser geistliches Leben und insbesondere für das Gebet. Denn das Stille Sein ist der Augenblick Gottes. Die Einsamkeit ist die Schule der Gottseligkeit. Man könnte auch sagen, in der Einsamkeit begegnen wir Gott in einer besonderen Art und Weise. Der Herr lehre uns, durch Beten und das Praktizieren der Stille das zu erfassen, was die Bibel uns sagt. Dass wir durch Stille sein und hoffen stark werden. In der Einsamkeit mit Gott erkennen wir die Wahrheit, deren Erkenntnis uns allein frei und selig macht. Deine und meine Seele brauchen die Stille, um die göttlichen Wirkungen abzuwarten und tiefer gegründet zu werden in Jesus, in welchem unser ganzes Heil ist. Das ist auch ein Originalzitat. Terstegen legte großes Gewicht darauf, dass wir immer wieder ganz bewusst stille Zeiten einhalten. Er erteilte etwa auch ganz praktische Ratschläge. Nimm täglich 2-3 Mal eine halbe Stunde dazu, etwa morgens, mittags und abends. Gerne gebe ich in folgendem Text seine Worte in seiner Sprache und seinem Dialekt jetzt weiter. Terstegen sagt, es kann aber auch eine kürzere stille Zeit sein, die zum Segen reicht. Etwa ein paar Mal des Tages ein Viertelstündchen aus Liebe zu Gott. Aber auch dieses Viertelstündchen darf nicht gesetzlich verstanden werden. Lass dir sein, als wenn in deinem Inwendigen ein heimliches Kämmerlein wäre, da dein Freund Jesus gegenwärtig ist und dich erwartet. Da musst dich nun die Liebe wohl drängen, dass du bisweilen ein wenig Zeit auskaufst, auch womöglich zur äußeren Einsamkeit, damit du einmal zu deinem Freund ins Kämmerlein mögest hineingehen, um mit ihm unter 4 Augen zu reden und ihm zu sagen, wie dir's geht und dass du ihn gerne aufrichtig lieben wollest. In solchen stillen Zeiten hat dann auch das Bibellesen seinen rechten Ort. Die Schrift darf man betend lesen und lesend beten, weil alles Licht und aller Segen allein von dem Heiligen Geist kommt. Und Terstegen sagt, bringe deine eigenen vorgefassten Bilder nicht in die Schrift. Du darfst die Schrift nicht formen wollen nach deinem Sinn, sondern dein Sinn, Herz und Wandel muss sich formen lassen nach der Schrift durch den Heiligen Geist. Wenn wir die Bibel recht lesen, so redet Gott mit uns. Und alles, was wir lesen, soll uns auch Anlass geben zu reden mit Gott. Terstegen begann keinen Morgen ohne diese stille Zeit. So konnte er aus eigener Erfahrung raten, sobald wir des Morgens erwachen, sollen wir uns der herrlichen und lieblichen Gegenwart Gottes erinnern und unser Herz, unseren Willen und uns selber ganz dem Herrn zum Morgenopfer schenken, auf eine innige und herzliche Weise, mit dem Vorsatz, diesen Tag und in alle Ewigkeit ganz Gottes Eigentum zu bleiben und nur für ihn zu sein und zu leben. Wenn du dich des Morgens Gott übergeben und einen guten Vorsatz genommen hast, so darfst du nicht denken, nun sei dein Gottesdienst aus und du wolltest nun an deine Hausgeschäfte gehen und dich mit deiner Andacht auf äußere Dinge wenden. Soll es Bestand mit unserem guten Vorsatz haben, so müssen wir fein lernen, bei Gott und in Gott zu bleiben und zu trachten, die Andacht zu bewahren, die wir im Gebet etwa gehabt haben. Es war Terstegen ein Herzensanliegen, dass wir in der Stille nicht nur mit Gott reden, sondern dass wir in ihr auch auf das hören, was Gott uns seinerseits zu sagen hat. Die unmittelbare Stimme seines Geistes kann nur in der tiefsten Stille gehört werden. Wo alle Geschöpfe schweigen, da kann der Herr frei reden. Wir haben ja jeden Tag 1,5 Stunden Anbetung hier und es sind gewaltige Zeiten sehr oft. Die Menschen erleben viel, wir bekommen auch viele Echos von Menschen, die einfach berührt wurden in dieser Anbetungszeit. Anbetung hat ja viele Variationen, auch Stille gehört dazu, auch die Meditation gehört dazu, aber ganz besonders auch das Hören, wie das auch Terstegen erlebt, das Hören auf Gottes Stimme. Und wir dürfen jetzt ein Zeugnis hören von jemandem, der heute Morgen in der Anbetungszeit das Zeugnis gab und ich dachte, ich könnte das gut jetzt einbauen in diese Predigt, weil es dazu passt, wie man Gottes Stimme hört und was man dann tut. Und Kathi wird uns da jetzt etwas weitergeben.
Ja, hallo ihr Lieben. Ich stehe nicht hier, weil ich gern da stehe, aber ich mache es zur Ehre Jesus. Heute Morgen hat Beat über Menschenfurcht gesprochen, auch gegen Menschenfurcht gebetet. Und ich habe so mich gedrängt gefühlt, ihm einfach zu sagen, dass auch ich gegen diese Menschenfurcht immer wieder ankämpfen muss. Ich habe wirklich die Stimme des Heiligen Geistes gehört. Erzähl das, was du erlebt hast am Freitag. Ich war im Straßengebet, ausgerüstet mit dem Schiele-Gebetsdienst. Und ich sagte, auch in diesem Schiele kann man sich noch hinter Menschenfurcht verstecken. Also wir hatten eine gute Zeit bei den Menschen, die Lebensmittel holen vor dem Haus im Projekt Brot für Menschen in Not. Ich war mit Christina zusammen, wir haben mit vielen Frauen und Männern sprechen und beten können und dann machten wir eine Pause. Und dann auch während der Pause hatten wir noch gute Gespräche. Und dann schaute ich auf die Uhr und sagte, jetzt gehen wir noch in den Park. Obwohl, braucht für mich immer einen Anschub. Da brauche ich wirklich ein bisschen Mut, in den Park zu gehen. Und dann fragte ich, wann müssen wir zusammen helfen, zusammenräumen. Und dann hieß es, ja, wir sind bald fertig, vielleicht in einer Viertelstunde. Da dachte ich schon, ja, Viertelstunde, das ist zu wenig, um in den Park zu gehen. Das lohnt sich nicht mehr. Und ich wollte schon ein bisschen relaxen und denken, ja, jetzt lassen wir das für heute. Und da sagte Christina, komm, wir können doch trotzdem noch schnell gehen. Und dann hatte ich auch wirklich so eine Stimme in mir, es könnte ja jemand auf uns warten, es könnte ja wirklich jemand vorbereitet sein. Und dann sind wir losgezogen, schon beim Holzbrückli kam uns ein Mann entgegen, ein älterer Mann, und wir haben ihn gefragt, ob er Gebet möchte. Und er hat spontan gerade ja gesagt, obwohl er keine großen Nöte hatte. Wir konnten für ihn beten und ihn segnen. Dann sind wir weitergegangen. Da kam uns ein Mann mit einem Kinderwagen entgegen, mit einem vielleicht 2-jährigen Mädchen. Der kam direkt auf uns zu und sagte, seid ihr vom Gebetsdienst von der Heilsarmee? Und dann haben wir gesagt, ja, könntet ihr bitte für mein krankes Kind beten? Es hat schon seit einer Woche Fieber und es will einfach nicht besser werden. Und das Mädchen wirkte wirklich sehr, sehr matt und schwach. Und dann haben wir für die Johanna gebetet und ich spürte immer mehr, ja, Der Mann hat auf uns gewartet. Der hat gehofft, dass er uns antrifft. Der war wirklich Der war wirklich vorbereitet und es hat mir so gezeigt, ich darf mich nicht hinter Menschenfurcht verstecken. Ich muss wirklich den Dienst tun. Wenn Gott vorausgeht und die Menschen vorbereitet, dann haben wir noch zwei ukrainische Frauen angetroffen. Die eine konnte gut Deutsch, weil sie in der Schweiz schon längere Zeit lebt. Und sie hat auch spontan gesagt, ja, ihr dürft für uns beten. Meine Freundin, sie wohnt in einer Stadt, die gerade an diesem Freitag wieder aufs Neue bombardiert worden ist. Und sie war wirklich in großer Sorge, großer Not auch. Und also wir sind zu Menschen geführt worden, die wirklich Gott suchen und Gott brauchen. Und es hat mir gezeigt, es ist so wichtig, auf die Stimme zu hören. Und als mich Gott berief oder Jesus mich berief in diesen Gebetsdienst, da habe ich gesagt, ja, ich bin nicht die richtige Person, ich bin zu schüchtern, ich kann nicht sprechen, ich habe Angst, diesen Dienst zu tun. Es gibt Leute, die könnten das viel besser als ich, aber Gott wollte mich und jetzt mache ich das. Aber ich brauche immer wieder neuen Mut und jetzt habe ich wieder einen gewaltigen Schub bekommen. Gott geht voraus, Jesus geht voraus und bereitet die Menschen vor. Und was wäre, wenn ich nicht gehe, wenn ich mich dann da verweigere? Also, mit seiner Hilfe und zu seiner Ehre, ich mache es wirklich zu seiner Ehre und für die Menschen, die er so sehr liebt.
Halleluja. Ihr seht, was für wunderbare Zeugnisse morgen um 6:30 da freigesetzt werden in unserer Anbetungszeit. Und ich möchte euch alle einladen, doch an diesen Anbetungen auch teilzunehmen. Man hat ja verschiedene Möglichkeiten der Zeit und sind alle ganz verschieden gestaltet, diese Anbetungen. Und heute Morgen hatten wir wirklich wieder eine gewaltige Zeit und es war eine tiefe Freiheit da und das hat mich auch sehr gestärkt. Ich habe ja 3 Frühgebete pro Woche und ich erlebe da wirklich die Kraft Gottes immer wieder ganz neu. Und dann diese Frage und die Arbeit, die hat ja auch ihren Platz, bete und arbeite. Kolosser 3,17, alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn, indem wir Gott, dem Vater, durch ihn dankt. Steht nun aber die Hochschätzung des Gebets und der Stille durch Herzdegen nicht im Widerspruch zu unseren irdischen Aufgaben und Pflichten, im Widerspruch zur Notwendigkeit der Arbeit? Es zeugt für die Nüchternheit und Bibeltreue Terstegens, dass er nicht müde wird zu betonen, dass auch die Arbeit ein Gottesdienst sein kann. Liebt die heilige Einsamkeit, entweicht aber auch nicht den Geschäften, welche die Notwendigkeit, die Liebe oder der Gehorsam erfordern. Du musst die Arbeit nicht unterlassen, sondern sie tun als einen Gottesdienst. Und ich kenne solche Menschen, die das erleben, auch in der Industrie, die wirklich da so gelernt haben, dass auch die Arbeit ein Gottesdienst sein kann. Und wenn man einen vollzeitlichen Dienst tut, wie ich, dann heißt es noch lange nicht, dass dann das passiert. Man muss sich da auch immer wieder ganz dieser Gnade Gottes hingeben, dass man auch in der Arbeit ihm begegnen kann und durch die Arbeit und dass alles ein Gottesdienst ist, auch wenn wir mit unseren Händen jemandem helfen, ist das ein gewaltiger Gottesdienst, wenn wir in der Fabrik, wo wir sind, oder im Büro mit jemandem reden, ihn ermutigen, ist das ein Gottesdienst. Und ich glaube, wir dürfen unser Leben als Gottesdienst lernen zu sehen und auch lernen zu leben. Und da steht einer, der das nicht einfach kann, sondern der auch in einem Prozess steht, wie ihr alle auch. Arbeit und inneres Gebet sollen und können Hand in Hand gehen. Auch im Geschäftsleben stärke dich öfters durch aufrichtige, aber ruhige Liebesblicke auf ihn. Zum Thema Arbeit nun noch ein Originalabschnitt aus dem Munde Terstegens. Weil du auch nicht so viel Zeit zum einsamen Gebet haben kannst, als wohl zu wünschen wäre, so musst du so viel treuer suchen, den Grund der Gegenwart Gottes mitzunehmen zu deinen Geschäften, verrichtend alle deine Sachen vor Gott und mit Gott, sodass du da von deinem Herzen ein Betkämmerlein machst und ebenso mit Gott suchst zu handeln unter deinem Werk, wie du sonst tun würdest, wenn du in der Einsamkeit wärst. Gehst du zu deinen Geschäften, so lasse dir sein, als wenn du deinen Freund bei der Hand nimmst und ihn ersuchtest, er möchte mit dir gehen und dir unterm Werk Gesellschaft leisten und dich bewahren, welches er dann sehr gerne tun wird. Wenn du dann unterm Werk bisweilen deine Liebe und deine Liebesgedanken kindlich zu ihm zu richten suchst und begehrst, alles für ihn zu tun, was du tust, dann kann dir's auch bei allen Geschäften und Menschen unmöglich übel gehen. Es wird auch mit der Zeit dich nichts von Jesus und seiner Liebe und seiner Gemeinschaft scheiden können. Und mit Terstegen beten wir, Herr Jesus, lasse uns auf unserem Weg nur mit dir beschäftigt sein. Lasse unser Herz nicht zerstreut, sondern von deiner Liebe entzündet und in deiner Liebe erhalten werden bis ans Ende. Wenn wir aber beim Beten zerstreut sind, das ist eine andere Frage. Sirach 23,2 aus den Apokryphen ist ganz interessant. Es hat dort noch ganz erbauende Texte. Und ich entdeckte kürzlich wieder etwas, was ich genau wusste, aber es wurde mir neu bewusst, dass sogar unser Hochzeitswort, das wir bei unserer Hochzeit bekommen haben, aus den Apokryphen stammte. War noch spannend, auch aus dem Sirach. Und da hat es auch erbauende Texte. Aber es ist klar, sie sind nicht im Kanon aufgenommen, aber trotzdem, es sind teilweise sehr erbauende Texte. Oh, dass ich meine Gedanken könnte im Zaum halten. Wer von uns hätte es nicht schon schmerzlich erlebt, dass er beim Beten zerstreut war, indem seine Gedanken immer wieder abschweiften? Diese Not kam auch in den Briefen, die Terstegen zugestellt wurden, oft zur Sprache. Er tröstete alle die, die unter dieser Not schmerzlich litten, in liebevoller Weise und gab ihnen zu bedenken, dass auch diese Zerstreuung beim Beten zu den Leiden gehört, die es zu tragen gilt. Ist ganz spannend. Also, wenn wir uns zerstreuen im Gebet, heute Morgen hatte ich das auch, es war mühsam. Ich muss euch sagen, als ich da aufstand am Morgen früh und stille Zeit machen. Es war heute so obermühsam und ich war wirklich irgendwo zerstreut und fand dann aber immer etwa wieder zurück. Wie es da heißt, werdet ihr zerstreut, so sucht euch durch einen Blick auf Jesus und ein klein wenig Geduld, so bald als möglich wieder zu stillen. Und das kann einem noch recht mühsam vorkommen und einem ein bisschen auf den Wecker gehen, wenn man dann immer wieder sich mühsam stillen muss. Und das erlebte ich heute wirklich. Und trotzdem wusste ich, es ist nicht eine vergebene Zeit, denn ich hatte auch gute Momente, wo ich Gott erlebte. Und ich spürte, ich brauche sogar im Gebet diesen Gott, sonst geht es gar nicht so richtig. Und das ist manchmal noch demütigend, dass man einfach überall auf diesen Gott angewiesen ist. Und es ist auch befreiend eigentlich, aber ich lerne da noch viel. Dann gibt es Gebet ohne Zwang, Johannes 5,14. Das ist auch etwas, das Terstegen ganz fest bezeugt. Darin besteht die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er auf uns hört, wenn wir nach seinem Willen um etwas bitten. Und man würde Gerhard Terstegen ganz verkennen, wenn man etwa meinte, dass er einem Gebetszwang das Wort geredet hätte. Nichts lag ihm ferner als das. Er erwies sich gerade darin als ein ganz großer Seelsorger, dass er unaufhörlich vor den Gefahren eines Gebetszwangs warnte und betonte, dass Druck und Anstrengung nicht zum Reden mit dem Vater passen würde. Originalzitat: Es ist nicht gut für euch, wenn ihr im Gebet auf eine ängstliche Weise Gott suchen wolltet. Dein Gebet geschehe nur kindlich und ohne viel Anstrengung des Kopfes oder der Gedanken, denn das ist schädlich. Trachtet die Gebetsübung so viel als möglich ohne innerlichen Zwang mit herzlicher Liebe zu verrichten, mit Heftigkeit beten irritiert sehr. Tu dir keine Gewalt an, um andächtig sein zu wollen. Das Anstrengen im Gebet schmeckt nicht genug nach evangelischer Demut. Gott lässt sich nicht zwingen. Gott lässt sich nichts vorschreiben noch abzwingen. Es ist eitel Gnade, was dir nicht gegeben wird, das begehre auch nicht. Und nun noch ein besonders tröstliches und aufrichtendes Wort Herstegens. Du sagst, dass du nicht beten kannst. Ist denn kein O, kein Ach in deinem Herzen? Und gesetzt, du könntest auch dieses nicht finden, so sag es dann Jesus nur einfältig, dass du nicht beten kannst und dann betest du schon. Man muss kindlich und nicht nach Kunst mit Jesus umgehen. Deine ordentlichen Zeiten zum Gebet müssen nicht gezwungen und zu lang anhaltend sein wegen der Leibesschwachheit. Schwächliche Naturen müssen oft etwas essen, aber nicht zu viel auf einmal. Mit Gerhard Terstegen beten wir, Herr Jesus, du hast uns ergriffen, halt uns ferner fest und führe du uns, unweise Kinder, nach deinem, nicht nach unserem Rat, bis du uns geschickt findest, in deine Herrlichkeit aufgenommen zu werden. Amen, Jesus. Anwendung dieser Predigt im Alltag. Sinne über die verschiedenen Gebetsarten nach, welche wir in dieser Predigt anschauten. Ich zähle diese nochmals auf. Lasse dir vom Heiligen Geist zeigen, welche dieser Gebetsarten du in dein Gebetsleben einbauen solltest. Wir betrachteten das schweigende Gebet, Matthäus 6, 7. Wenn ihr aber betet, sollt ihr kein unnützes Geschwätz machen, wie die Heiden, denn sie meinen, dass sie um ihrer viele Worten willen Erhörung finden werden. Also, dass wir lernen, schweigend zu beten auch. Das immerwährende Gebet. Bete ohne Unterlass, 1. Thessalonicher 5, 17. Die heilige Stille, Zephania 1, 7. Stille sein vor Gott. Dann auch die Arbeit, dass wir lernen, auch in der Arbeit mit Gott in Verbindung zu sein. Dass uns die Zerstreuung beim Beten nicht einfach das Beten verdirbt, sondern dass wir wissen, auch da ist Gott inmitten dieser Zerstreuung. Das erlebte ich heute auch. Oder dass ich meine Gedanken könnte im Zaum halten. Dann Gebet ohne Zwang, Johannes 5, 14. Darin besteht die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er auf uns hört, wenn wir nach seinem Willen um etwas bitten. Und diese Gebetsarten können uns helfen, unser Gebetsleben wirklich auszubauen und zu vertiefen. Das Gebet hat eine gewaltige Breite und diese Predigten über Terstegen, die sollen uns helfen, auch diese Vielfalt des Gebets neu zu entdecken und auch in unser Gebet einzubauen.